Seit der Mensch denkt, spielt er auch.
Willkommen bei Ende Geek, alles Geek. Lieber Alex, wir haben es wieder geschafft, hier kurz vor den Osterferien und halten wir uns an 2-Wochen-Rhythmus. Wenn heute keine technischen Katastrophen passieren, ja, dann gewöhnen wir uns langsam immerhin an einen 2-Wochen-Rhythmus. Ob wir den eines Tages noch steigern werden, nur die Zukunft weiß es und die Kristallkugeln, die Kugeln. Wir werden sehen. Aber immerhin, wir haben es geschafft. Und der Anlass heute ist allerdings leider gar kein so ein fröhlicher. Wir reden über ein fröhliches Thema, aber der Anlass, es war immer eine Folge zu diesem Thema geplant, aber es hätte auch, keine Ahnung, vielleicht wäre es Folge 42, 79, wir wissen es noch nicht, welche Folge es gewesen wäre, wenn nicht etwas Trauriges passiert wäre. Und das Traurige, was passiert ist, ist der Tod von Akira Toriyama, dem Schöpfer, Autor der Manga-Reihe Dragon Ball, die vor allem mein Leben entscheidend geprägt hat. Und ja, und weil er viel zu früh verstorben ist, am 1. März 2024, der gute Akira Toriyama, widmen wir ihm heute hier diese Folge mit dem Thema Dragon Ball.
Auch hallo natürlich von meiner Seite. Und ich muss sagen, hat mich jetzt insofern gar nicht so hart getroffen, diese Nachricht, weil ich hatte zu Dragon Ball noch gar nicht so richtig diese Beziehung. Ich habe in meiner Jugend die Animated Series geschaut, aber ich habe vielleicht mal irgendwie so reingeblättert in ein, zwei Manga-Heftchen, aber bin jetzt quasi dazu gekommen, natürlich, weil man das doch medial mitbekommen hat, weil der gute Akira ja einfach nicht nur in seinen Kulturkreisen, sondern einfach weltüberspannt einfach ein Phänomen geschaffen hat, was auf jeden Fall wahrscheinlich jeder schon irgendwie mal mitbekommen hat, ob es nun Spiele sind, Filme, Sachen und oder irgendwelche Memes über Dragon Ball. Also Dragon Ball ist natürlich zum Kulturgut geworden, kann man an der Stelle auch schon mal festhalten. Und deswegen fand ich es auf jeden Fall so spannend, dass du natürlich gesagt hast, Mensch, dich verbindet da eine ganz lange Historie, Liebe. Freundschaft, Liebe. Wir nennen innige es Liebe. Innige Liebe. Und du hast quasi die deutsche Ausgabe 1 bis 42, also die erste, die Original Dragon Ball Serie ins Deutsch vom Carlsen Verlag übersetzt. Und da habe ich mir jetzt mal, ich weiß gar nicht. Nein, der Carlsen Verlag, Mann.
Ich habe die in der Originalfassung gelesen. Natürlich.
Der Carlsen Comic Verlag.
Ich habe die alle in der Originalfassung, mein ganzes fließendes Japanisch beherrsche ich in Schrift und Sprache alleine nur dank Akira Toriyama. Ich war auch in seiner Zeichenschule als Kind. Manche der Dinge, die ich jetzt sage, sind vielleicht auch nicht wahr. Aber bevor wir zu all diesen aufregenden Dragon Ball Themen kommen, reden wir noch über was anderes, nämlich das Highlight der Woche. Wie sieht's da bei dir aus? Hattest du was, Alex?
Da hatte ich so einige und ich habe so ein bisschen hin und her überlegt, aber ich bin dann natürlich hat's mich dann doch getroffen. Insofern, dass die Post endlich nicht nur Konzerttickets ins Haus hat flattern lassen. Jetzt quasi in einigen Tagen geht's zum Alligator-Konzert, aber es ist ja auch ein neues Album rausgekommen und ich habe mir da quasi zu den Konzerttickets auch die Platte mal gegönnt, weil meine liebe Tochter, die hat jetzt auch ein Schallplattenspieler wieder seit einiger Zeit. Also haben wir hier sowas im Haus und da ist jetzt die eine oder andere Platte auch mal wieder quasi aufgelegt worden. Und ja, das Album heißt Off. Das ist so ein schönes, analoges Foto, wie der Mittelfinger der Erde gezeigt wird. Alligator, wer das vielleicht verfolgt hat, der gute Lukas Strobel, der hat sich auf dem Mond so ein bisschen verabschiedet, hat so ein bisschen so sein Aufhören initiiert und war aber dann doch relativ klar, dass das natürlich musikalisch nicht sein wird, aber er so ein bisschen so einen Genrewechsel vollzogen hat, ist ja sonst immer eher so Deutschrap gewesen und ein sehr präziser
jetzt macht er so Latinas halt.
Typ. Ja, nee, und jetzt haut er mal, sage ich ich mal das raus, mit dem wir auch, glaube ich, zum guten Teil sozialisiert worden sind. Einfach so quasi mit Metal-Sachen, Limp Bizkit-Style, ne? Einfach ein cooles Song natürlich so raus, der ist schon gedroppt worden vor einiger Zeit mit Fred Durst im Cover. Also all diese Sachen.
Es sind ein paar so Metal-Songs, aber nicht das ganze Album, oder? Ich habe es noch nicht gehört. Habe ich da was missverstanden?
Das Album ist schon sehr vermetalt. Ne? Okay. Also harte Gitarrenriffs, schöne Schlagzeugsachen. 4 Features sind drauf. Tarek KZ, ne, haut da jetzt nicht so die schreiende Rübe raus, sondern
der Metaller,
der berühmte,
einfällt immer, wenn man an Metal denkt, an deutschen Metal.
Ja, das
Metal.
Muss man sagen, das stimmt natürlich. Ja. Zwei von den 4 Features, die haben gefühlt mit Metal nicht so viel zu tun, kommen denn doch eher aus der Deutschrap-Szene. Bowser auch dabei, aber sie haben noch eine ganz schöne Ergänzung. Und dann kommen wir dann doch eher so ein bisschen in die Rock-Richtung, ne, oder vielleicht New Metal. Ja, Fred Durst natürlich und Guano Apes, wo ich sagen muss, sehr coole Combo, coole Stimme auch von ihr. Habe ich auch schon mal live als Vorband sehen können. Aber egal.
Ja,
also das Album,
sehr aufregend. Ich habe trotzdem zwei Anmerkungen. Also es stimmt natürlich ein bisschen. Ist nicht Alligator sogar auch in Wacken dieses Jahr? Also meinst du, er hat
wieder
den Fred Durst Song vorab geschickt und gesagt, hey, guck mal da, könnte ich nicht hier Mittag Bühne 2. Und das andere ist natürlich jetzt für Brätzlicher dein Highlight der Woche. Was machen wir dann in 2 Wochen? Ritzen wir dann schon wieder über Alligator, weil ihr dann in Hamburg wart auf dem Konzert? Oder
wahrscheinlich.
Ja, ich verstehe.
Wahrscheinlich,
das ist halt interessant von dir, gell? Wenn das jetzt so richtig krass super cool wird und dann kommst du mir in 2 Wochen wieder mit Alligator, dann werde ich jetzt so ein Redaktionsveto. Zücken.
Meinst du?
Ja, klar.
Also haben wir das eingeführt, dass man das Highlight der Woche, dass man da ein Veto dagegen sagt?
Sonst würdest du, das haben wir eingeführt von Anfang an, weil du sonst in jeder Folge über deinen eigenen Körper sprichst.
Ich würde sagen, ich sitze auch im bester Alligator-Manier im Triebwerk-Album, sitze ich quasi auch nackt hier.
Ja, eben. Und um das zu verhindern, dass das hier so ein Nude-Podcast wird, hab ich diese Regel quasi schon eingeführt,
aber dafür
bevor
hast du ja
die erste Folge aufgenommen.
Dafür hast du ja den besten Manga dir ausgesucht.
Ja,
das stimmt auch wieder
bevor,
nicht.
Ich hatte auch noch ein Highlight. Ja? Dein Highlight war ein Album. Sehr cool. Mein Highlight ist tatsächlich endlich mal wieder eine Serie. Ich bin ja in letzter Zeit auch eher auf Filmen, habe wieder meine Filmzahl auf Letterboxd hochgetrieben. Aber jetzt ist eine Serie gestartet, auf die ich mich wirklich, wirklich wahnsinnig freue. Die wurde damals angekündigt, so als Amazon mit Herr der Ringe um die Ecke kam und ihrem 1 Milliarde Budget da irgendwie. Da hat Netflix geantwortet mit einer auch richtig scheißteuren Serie, die auf einer Romantrilogie basiert, die ich zufälligerweise gelesen habe. Und die Rede ist vom Three Body Problem, die Trisolaris Trilogie, verfilmt von den Game of Thrones Showrunnern. Dicker, größer, krasser wird's kaum nicht. Ich bin endlich mal wieder richtig gehypt, weil ich halt die Trilogie kenne, großer Fan dieser Romantrilogie bin, mit so komplexen Wissenschafts-Sci-Fi. Super cool, wahnsinnig komplex, viele Figuren. Ich habe die Romanreihe 2-mal gelesen. Einerseits, weil sie mir gefallen hat, andererseits, weil ich mich kaum noch an irgendwas erinnern konnte und alles schon wieder vergessen hatte, weil zu viele Dinge passieren. Ganz fantastisch und der Anfang hat mir auch gefallen. Ich will da gar nicht so viel drüber reden, weil ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ne? Vielleicht kommt irgendwann auch die große Alligator-Folge, das kann ja auch sein, aber eine Three-Body-Problem-Folge kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Deswegen belasse ich es jetzt einfach mal dabei, guck das Ding erstmal zu Ende und sag, bislang jetzt für diese Woche mein Highlight war Three-Body-Problem.
Ich bin auf jeden Fall schon im Recherchemodus. Ne? Ich habe mir den ersten Band schon aufs E-Book gezogen und auch schon die erste Episode gesnackt. Also von
sehr
daher, gucken wir mal. Genau. Lasst euch da gerne mal drauf ein. Und wir lassen uns jetzt hier aber auf, wir haben es ja schon auch groß angekündigt, auf eine ganz große Nummer ein hier, nämlich Dragon Ball Manga, Anime und hat die Welt erobert und hatte jetzt quasi diesen traurigen Abschluss. Insofern, dass quasi der Originalschöpfer jetzt nicht mehr ist, aber man kann auch schon mal festhalten, es ist für dieses Jahr natürlich auch schon ein ganz großes Ding in der Animationsreihe angekündigt worden, nämlich eine neue Animationsserie mit Dragon Ball Daima. Geht das Ganze jetzt 2024 quasi weiter und vielleicht auch wieder los? Denn da gab es den kleinen Kniff, den man schon in einem Trailer sehen konnte, dass die ja, wieder in Kinder verwandelt werden, die ganzen Charaktere, die jetzt alt über die Jahre geworden sind. Und dann, ja, mal gucken, geht das Ganze vielleicht von vorne los, neue Sachen, vielleicht neuer Einstieg für neue Generationen. Und ja, also.
Es wäre so schön, ne? Also ich fand ja auch, ich habe auch mit dem jungen Son Goku natürlich angefangen. Ja, aber gut, wir schauen mal. Wir spulen mal das Rad ganz am Anfang zurück. Lass uns mal kurz über Akira Toriyama sprechen. Den, ja, den Autor und von Dragon Ball. Der wurde geboren auf Honshu, der größten japanischen Insel. Und weißt du eigentlich, was ihn dazu gebracht hat, zu zeichnen?
Nee.
Das waren die 101 Dalmatiner von Walt Disney.
Ach, jetzt wo du es sagst.
Und dann,
doch, ja,
hat er beschlossen, selber einen Stift in die Hand zu nehmen und dann angefangen mit Dragon Ball. Es war natürlich gar nicht sein erstes Album. Viele werden wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, dass wir diese Folge überhaupt Dragon Ball widmen und nicht seinem ersten Manga, ne, der auch wirklich ganz, ganz viele Fans hat und zufälligerweise in dem Jahr das Licht der Welt erblickt hat, in dem auch ich das Licht der Welt erblickt habe. Wenn das kein gutes Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht. Dr. Slump hat natürlich 1979 schon angefangen. Auch großer Erfolg. Ja, und darum geht's aber heute nicht. Ich wollte natürlich mal sagen, ja, also bei Dr. Slump bin ich auch, da kenne ich mich tatsächlich auch gar nicht so gut aus wie im Dragon Ball-Universum. Da gibt's andere Leute, die da bestimmt mehr zu sagen können und auch andere Leute, die die Serie bestimmt wichtiger waren. Ich habe schon in den Kommentaren, ja jetzt nach dem Tod von Akira Toriyama, aus einigen von der Community gehört, dass sie noch größere Dr. Slump-Fans waren als Dragon Ball. Bei mir ist es halt wirklich nicht so. Also ich habe auch wirklich Dragon Ball ist mein erster Manga. Ich habe damals, wir spulen zurück, ich weiß nicht, ich bin natürlich noch keine 18 Jahre alt, ich weiß ja nicht genau wie alt, ich arbeite auf dem Stuttgarter Flohmarkt, auf dem Karlsplatz, für so einen Laden, die halt so Comics und Spielzeug und Schallplatten und so, ja, so ein An- und Verkauf, Flohmarkt, Stand, war ich jeden Samstag Teil meines Lebens geopfert, ganz früh aufgestanden, wirklich abartig früh, also 5 Uhr morgens, um eine Uhrzeit, wo ich heute niemals aufstehen würde. Da bin ich damals aufgestanden, um da halt mein Taschengeld aufzubessern, mir diesen Flohmarktstand aufgebaut, wirklich über Jahre hinweg. Und Rücken an Rücken sozusagen war der Verleinix. Ja, Stuttgarter werden ihn kennen, da gibt's Comics, Videospiele und Fisch nicht wirklich. Aber es war immer ein cooler Name und so stand's auch wirklich außen immer drauf. Ganz, ganz, ganz toller Laden, der mich damals geprägt hat. Und da hat man halt auch oft so dann das neueste Zeug so mitgekriegt. Und eines Tages kam dann der Besitzer vom Verleinix, kam zu mir, drückt mir so einen Comic in die Hand, ne, da, Dragon Ball Band 1, sagt, lies das mal. Ich hatte wirklich bis dahin noch nichts mit Mangas am Hut, hat noch nie einen Manga gelesen. Dann war da ja auch direkt, also war schon die deutschsprachige Übersetzung, ne, vom Carlsen Verlag, dass man ja dann ungewöhnlicherweise von rechts nach links auch liest. Nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links. Das kann ich natürlich auch nicht. Da war dann so ein großer Aufkleber, ja,
und von,
drauf.
Von hinten nach vorne. Ne?
Ja, das meine ich ja. Richtig, das, ja, klar.
Also ja, aber du hast schon recht. Trotz auch in den Seiten dann natürlich. Von quasi oben nach unten, von rechts nach links und von hinten nach vorne.
Also von hinten nach vorne ist vor allem.
Alles andersrum eigentlich. Man kann sagen, alles.
Wenn du anfängst, dann sagt es dir, Achtung, ja, Stopp, halt. Hier nicht weiterlesen.
Genau. Ja, genau.
Ja, also liest es wirklich andersrum. Und genau. Und diesen ersten Band, ne, das ist ja, das ist tatsächlich das andere Faszinierende an Dragon Ball. Darüber gilt es natürlich auch mal ganz kurz zu sprechen. Das sind halt, dieses Original Dragon Ball sind 42 Bände, ja. Und das ist ja schon mal, also hier eigentlich Dragon Ball 1 bis 17 und dann Dragon Ball Z, glaube ich, ab 18 oder ab 17, nagelt mich da nicht fest, ungefähr so. In meiner Wahrnehmung allerdings, so in mein Dragon Ball Horizont sind halt diese 42 Bände, die dann auch in dieser einen durchgehenden Reihe mit so einem durchgehenden Rückenmotiv, wie man das am ehesten von lustigen Taschenbüchern kennt. Ja, so war das bei den Dragon Ball auch, es gab so ein durchgehendes Motiv, idiotischerweise, auf der eine Figur doppelt vorkommt. Ich weiß nicht, wie man es schaffen kann, so ein Gruppenbild seiner eigenen Serie zu malen und nicht merkt, dass man eine Figur zweimal malt. Das finde ich ganz, ganz herrlicher Bug, der da auf diesem Seitenbild entstanden ist. Aber ja, diese 42 Bände, das klingt jetzt erstmal viel, aber das ist halt endlich. Wenn wir da nämlich mal ganz kurz den Exkurs machen zu den großen drei der Manga, wo erstaunlicherweise, ich kann es mir nicht erklären, wie das, es muss auch ein Bug in der Geschichte sein, aber tatsächlich zählt Dragon Ball nicht als einer dieser großen drei. Damit sind die drei beliebtesten Shounen-Manga in Europa gemeint. Bleach, Naruto und natürlich One Piece, der erfolgreichste Manga überhaupt. Gibt's bestimmt auch erstmal eine Folge, aber zum Glück ist da jetzt halt noch niemand gestorben gerade. Deswegen hier Dragon Ball natürlich den Vorrang. Ein Shounen-Manga, übersetzt heißt es, glaube ich, so was viel wie Junge, Jugendlicher, bezieht sich aber eigentlich auf die Zielgruppe. Ja, das sind diese actiongeladenen, gut gegen böse Mangas und so weiter. Und der größte Knackpunkt daran ist, dass diese Geschichten eigentlich kein Ende haben. Ne? Das ist so ein bisschen wie so eine Soap-Opera. Ja, ist wirklich so. Also ich meine, deswegen ja. Die 42 Bände, ihr werdet dann auch dankbar sein. Ne? Das frühstückt man mal so in einem coolen Urlaub weg. Und super, und hat dann halt aber auch einen Anfang und ein Ende. Ne? Man kann ja sogar, wenn man noch kann nach Band 17 da theoretisch schon einen Cut machen und dann erst im nächsten Urlaub weiterlesen oder so. Aber wenn du halt One Piece liest oder auch die anderen, die sind halt einfach nicht fertig. Und die werden auch noch lange, lange gehen. Also auch One Piece, ja, es heißt immer, dass die großen drei irgendwie alle sich wohl im letzten Stadium befinden. Aber wie lange genau dieses letzte Stadium dauert, in dem sie sich da angeblich befinden, wir können ja wirklich, also das kann sein, dass uns das alle überdauert. Und das ist natürlich ein Problem. Es ist auch nicht so einsteigerfreundlich, sich in diese riesigen Welten einzulesen. Und da sage ich immer nur 42. Das ist eine Comic-Anzahl, die passt in eine Bananenkiste. Ja, in Bananenkisten haben wir früher immer für den Flohmarkt da diese Comics getragen. Und die passen ja alle in eine Kiste. Und die nimmst du halt mit, stellst du in dein Auto rein, ja, und dann kannst du die einfach alle lesen. Und wir werden ja nicht wissen, ob wir jemals One Piece das Ende erreichen, dieser Geschichte. Ja. Ich weiß, im Anime und so,
ich da erzählen sagen, die das es, alles es geht, weiter.
Ich rede von den klassischen 42 Bänden, wie sie halt einfach als Comics, was für mich auch das größte Dragon Ball-Erlebnis ist. Ja, wir werden über die Serie bestimmt auch reden und so. Aber diese 42 Bände, das ist meine Dragon Ball-Prägung. Die habe ich mehr als einmal wirklich alle komplett am Stück durchgelesen. Ich habe damit meinen Sohn angesteckt, ne, der mit Comics auch nicht so viel am Hut hatte, bis ihn das halt wirklich, das hat eine Sogwirkung. Das ist twistig, ja. Das, also wer da mittendrin aufhört, der hat die Welt nicht verstanden. Das ist einfach aufregend spannend und man muss das dann auch bis zum 42. Band einfach
was durchlesen. Soll ich sagen? Ich bin jetzt bei Band 12, quasi zweites Turnier beendet und ich könnte ohne Probleme Pause machen. Aber das ist ja natürlich das ist ja das Schöne. Wir haben jetzt hier so zwei Reagenzgläschen. Das eine, das ist sozusagen in den Anfängen, als die noch hier rauskamen, original, ne, aus der Presse gelaufen. Da hast du das ins Blut eine Infusion bekommen und ich habe das dann jetzt gefühlte 40 Jahre später das erste Mal wirklich gelesen. Also diese Original Manga-Bände. Vielleicht nochmal ganz kurz, damit wir das auch einmal gesagt haben. Manga, wie auch immer man es jetzt genau aussprechen muss, ist natürlich die japanische Bezeichnung für Comics, also für all das, was da quasi gezeichnet wird. Für uns aus europäischer Sicht, in den Ursprüngen benennen wir damit eigentlich schon ja japanische Comics quasi. Das weicht sicherlich auch immer mehr auf, quasi ähnliche Stilmittel, sodass man Manga vielleicht auch einfach mal verwendet, auch wenn die vielleicht aus anderen Regionen kommen und jetzt nicht direkt aus Japan, aber ursprünglich ist natürlich damit das japanische Comic gemeint. Und das hat auch schon lange Tradition, also es reicht bis zum Mittelalter zurück und hat sich aber dann so richtig in den 90ern oder ja 1900er geprägt. Quasi und ist dann quasi auch in Anime übergegangen und Anime dann ist quasi die Übersetzung für ja Zeichentrickfilme und die natürlich dann auch wieder aus Japan stammen. In Japan selber nennt man da alles Anime, das hat jetzt nicht unbedingt damit zu tun, dass es direkt aus Japan kommt, aber das sind quasi auch die großen mitunter Unterscheidungen Manga oder Anime. Oft ist es natürlich so, wie so bei, keine Ahnung, Bücher, Verfilmungen, ne, dass große Anime-Serien irgendwie Manga-Grundlagen hatten, also Comics davon und die Manga Comics wiederum hatten wahrscheinlich auch schon Grundlagen so in so Magazinen, wo Sachen veröffentlicht wurden, so wie Dr. Slum ja da auch da so angefangen hat und so Sachen. Aber ja, das nur, dass ihr da jetzt nochmal nicht zu sehr verwirrt seid, wenn wir vom Manga sprechen.
Ich bin schon verwirrt, weil du Manga
gedruckter. Sagst, ne? Ja, Manga. Entschuldigung, nee, Manga. Ist Manga. Ja, ich glaube, das ist legitim. So ein bisschen die englischere Aussprache. Ja. Und das ich bin auf jeden Fall
Als Kind da geprägt worden,
ja.
Wo man und noch Tomb Raider gesagt hat.
Das stimmt, ja. Und ich bin auch eher mit Anime, habe ich sozusagen meine Sozialisierung angefangen. Ich würde fast auch jetzt behaupten, außer dass ich mal so ein paar Manga durchgeblättert habe, dass ich jetzt wirklich mal groß am Stück hier Dragon Ball gelesen habe, sozusagen. Ja.
Es ist, kurz, also das ist natürlich eine eigene Folge wert, vielleicht kommt die auch eines Tages zum Manga, man, wer davon irgendwie gar keine Vorstellung hat, ne? Also das hat einen ganz anderen Stellenwert in der japanischen Medienlandschaft. Der japanische Comicmarkt ist der größte Comicmarkt der ganzen Welt. Ja, das ist nicht, wie man hier manchmal irgendwie noch heute Videospiele und Comics gefühlt rechtfertigen muss und erklären muss, dass das auch eine Kunstform ist gegenüber manchen, keine Ahnung, von was geprägten Eltern. Ist es in Japan nicht so. Da hat es eine große Tradition, du hast ja auch schon gesagt, wie weit es zurückgeht und so weiter. Darum soll es heute nicht gehen, nur dass man sich klar macht. Ne? Das ist wirklich ein anderer Markt. Also bei uns war der europäische Comicmarkt ist so ein bisschen eingebrochen. Das ist ja auch wieder ein anderes Thema. Aber der franco-belgische Comicmarkt, ne, das ist auch mit ein Grund, warum so viele franco-belgische Brettspiele so cool aussehen und so fantastisch illustriert sind, weil sich da als natürlich der Comicmarkt da irgendwie der nicht mehr das ist, was er damals war. Da mussten sich viele Illustratoren neue Betätigungsfelder suchen und sind dann in die Brettspielindustrie und so weiter gegangen, ne, weil man halt seine Illustrationen unterbringen will, die jetzt nervigerweise von irgendwelchen Zahlenwerten überdeckt wurden, wo doch früher einfach das Bild im Vordergrund stand, steht es jetzt im Hintergrund und so. Das ist schon ein harter Werdegang, aber auch darum geht es ja heute nicht. Sondern wir bleiben bei Dragon Ball. Und Dragon Ball ist auch immer noch der zweitmeistverkaufteste Anime. Da gibt es natürlich unterschiedliche Listen, aber ich würde da, deswegen spreche ich jetzt nochmal drüber, sogar noch eins draufsetzen, weil wenn wir uns das mal genauer angucken, dann ist natürlich auf Platz 1 One Piece, ne, ist irgendwie uneinholbar. Mit über 500 Millionen hier Verkäufe pro Band sind dann halt, das ist nämlich das Interessante, weil das sind ja über 102 Bände bei One Piece inzwischen, dieses Piratenabenteuer mit Monkey D. Ruffy und so weiter. Ab 1997 startet es, 102 Bände, läuft immer noch weiter, die Zahl ist wahrscheinlich nicht aktuell. Und es sind ungefähr dann 5 Millionen verkaufte Exemplare pro Band. Ja? So, das ist der erfolgreichste, weil er ja auch so viele Bände hat. Jetzt wieder zurück auf die 42. Abgeschlossen ist diese Reihe. 1984 die Erstveröffentlichung. Das sind dann 300 Millionen overall, aber eben auch pro Band gerechnet sind wir hier bei über 7 Millionen. Also, je nachdem, wie man das jetzt definieren will, würde ich halt schon immer noch sagen, angesichts seiner geringen Anzahl an verschiedenen Bänden, nämlich nur 42, halte ich Dragon Ball immer noch für den wichtigsten und erfolgreichsten und größten Manga. Punkt.
Es ist aber natürlich, denke ich, auch so, dass, also im Anime-Bereich wurde es ja auf jeden Fall ja auch noch weitergeführt, dass die Sachen dann trotzdem auch noch im Manga, im Comic-Bereich auch umgesetzt wurden, sowas wie Dragon Ball Z und Super und Dings, ne, die vermute ich jetzt mal, ne? Das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich denke, die gibt es auch alle als Manga, oder?
Ja, na klar, aber wir reden ja von den verkauften Manga. Also die Anime sind da nicht mit reingerechnet. Es geht ja wirklich
Dragon Ball. Ja? Dragon Ball Z und so, die werden doch trotzdem auch einen Manga bekommen haben, die Reihe. Ich glaube nicht, dass das nur animiert wurde. Ja, aber wie gesagt,
wir reden hier halt von diesen 42. Ne? In der Liste werden auch nur diese 42, dann dürften ja auch nur die gewertet werden. Wenn sie hier schreiben, 42 abgeschlossen, dann können sie ja nicht von jedem Dragon Ball Franchise da reinstopfen. Es gibt auch in Europa Länder, wo Dragon Ball viel mehr gewürdigt wird, übrigens. Ja, ist bei uns. Wer in den letzten Jahren mal in Spanien zum Beispiel im Urlaub war, und da in Barcelona durch sogenannte Geek-Dreieck, geschlendert ist, ne, eine schöne Idee in einem Viertel wirklich in so mehreren Straßenzügen, eine Aneinanderreihung von Geekläden, Comics, Bücher, Brettspiele und Manga, Anime und so weiter, dem wird aufgefallen sein, dass das wirklich krass ist. Also wie viel Dragon Ball es in Spanien quasi in diesen Geek- und Merch-Läden und so gibt, wie viel das davon präsent ist. Ganz toll. Hier, wie heißt das Memory-Spiel von der Edition? Memoir?
Du meinst Memoir? Gibt's auch in der Dragon Ball
Edition? Gibt's in der Dragon Ball Edition.
Jetzt nicht in Deutsch.
Auf Spanisch. Dafür, genau. Natürlich, darüber reden wir ja, genau. Hat mir damals zum Glück Michael Schmidt, da hatte ich noch gar nicht, mein Tattoo. Darüber haben wir ja auch noch nicht gesprochen. Ich weiß,
aber vielleicht wenigstens einmal nochmal für diejenigen, die Dragon Ball vielleicht so am Rande irgendwie mitbekommen haben, ne, die vielleicht da schon mal Bildchen gesehen haben von so einer Kugel mit Sternen drin, nochmal in drei Sätzen sagen.
In drei Sätzen, wir reden auf jeden Fall über die Handlung, natürlich. Ich meine, sie sollten mal über die Handlung von Dragon Ball reden.
Na, dass wir quasi kurz mal sagen, was ist denn das namengebende Element und also was sind diese Dragon Balls überhaupt? Da reden wir jetzt ja nicht von unseren.
Du hast völlig recht. Wir reden die ganze Zeit hier über Drum und Wie und Hut, ne? Und wir müssen auch einfach mal über Dragon Ball selber reden. Das sind nämlich die Abenteuer von Son Goku und seiner Freundin natürlich auch, die sich auf der Suche nach den Dragon Balls befinden. Finde alle sieben Dragon Balls.
Oh mein Gott, ja, sehr schön. Und die sind schön durchnummeriert, dass man da auch gar nichts verwechseln kann. Und, ne? In Form von Sternen in den Dragon Balls.
Und die fangen tatsächlich an mit Son Gokus Kindheit. Ist am Anfang 12 Jahre. Deshalb wirklich, sie ist so wahnsinnig süß als der kleine Son Goku. Finde ich ganz, ganz toll. Damit fängt es an und das sind dann die ersten 16 Bände. 1 bis 16 erzählt dann Son Gokus Kindheit und ab 17 dann das Leben als Erwachsener. Was hat's denn mit diesen Dragon Balls genau auf sich, Alex? Kannst du dich da abfragen oder ist
Ich denke schon. Also es gibt 7 Stück, wo die jetzt genau, wie die auf die Erde gekommen oder was heißt auf die Erde, in diese Welt gekommen sind, das kann ich jetzt gar nicht benennen, aber sie sind da. Und wenn man sie findet, dann kann man den großen weisen Drachen Shenlong, ja. Also ich habe alle seine anderen Drachenbrüder gerade genannt. Ja, den kann man dann quasi rufen und hat dann einen Wunsch frei. Der wird dann erfüllt, bedingungslos, egal wie absurd er sein mag. Und dann verstreuen sich diese 7 Kugeln wieder in allen Himmelsrichtungen, verlieren kurzzeitig generell so ihr Erscheinungsbild, werden normale Steine für ein Jahr lang und dann kann man sie wiederfinden und ja wieder einen Wunsch sich erfüllen lassen.
Wir lachen
wenn man
da
es
beide,
dann schafft.
Ne? Kann man mal, egal wie unfähig er ist, es ist wirklich einer ganz großen Momente, ist das allererste Mal Erscheinen des Drachen, nachdem er wirklich mit großem Spektakel hier die Dragon Balls zusammengesammelt hat. Und dann passiert was wirklich sehr Lustiges. Ich finde es heute noch wahnsinnig komisch.
Auf jeden Fall. Also es wird ja der Untergang der Welt wird verhindert, ne? Und es hätte
okay, aber nochmal genau. Also dieser, wir haben diesen Son Goku, das ist ein kleiner Junge, der ist übrigens, das sollte man vielleicht auch mal dazu sagen, stärker als normale Junge. Der ist auch stärker als gewöhnliche Menschen, auch als erwachsene Menschen und überhaupt ist ein sehr, sehr starker Junge. Und der hat hinten einen Affenschwanz übrigens auch. Ne?
Ja.
Ist auch kein normaler Junge.
Das ist wiederum auch ganz schön interessant. In den ganzen Mangas, also quasi in der Übersetzung, in der deutschen, gibt es nach dem eigentlichen Inhalt auch so einen coolen Teil, Dragon Ball Corner heißt der. Ich weiß nicht, kannst du dich vielleicht auch noch dran erinnern, aber ich habe jetzt hier quasi gerade mal ein spezielles Exemplar hier vor mir, weil es ist nämlich Band Nummer 3 und das fand ich sehr schön, dass ich quasi auch so Teil deiner Jugend geworden bin oder auch schon ein bisschen älter, weil diesen Band Nummer 3, den hast du zum 18. Geburtstag geschenkt bekommen. Da ist nämlich eine Widmung drin von Daniel. Ja. Everybody be cool, you be cool. Alles Gute zum 18. Geburtstag. Das fand ich sehr schön, dass ich sozusagen da Teil werden konnte. Und da wird hinten in dieser Dragon Ball Corner immer auch so ein bisschen Geschichtliches erzählt, Entwicklungen und dann so Leserbriefe. Und Dragon Ball ist auch so ein bisschen als Parodie auf diese altchinesische Legende, nämlich vom Affenkönig Son Wukong angelegt. Und war auch im Ursprung mal, war Son Goku auch wirklich so ein kleines Affenmännchen, also dann schon sehr nahe an der Vorlage. Und so gibt es da quasi immer so konzeptionell Anspielungen natürlich selber durch seinen Charakter und auch die ein oder anderen Dinge, die da sozusagen passieren, ne? Auch diese Drachenkugeln und sowas. Also das kommt alles sozusagen aus chinesischen Legenden, ist davon stark inspiriert und das findet man auf jeden Fall noch an diesem Affenschwanz auf jeden Fall auch wieder. Ja?
Witzig, dass du das erwähnst. Tatsächlich, ich in meiner Vorstellung dachte, ich hätte die alle über den Verleinix damals dann bezogen, nachdem ich der Besitzer des Verleinix mich geschickterweise angeimpft hat mit dem ersten. Aber nein, du erinnerst mich an meinen alten Freund, ja, vom Gymnasium damals, mit dem ich, ja, hallo, du weißt genau, Monsieur Daniel Klitschkowitsch, ja, ich hoffe, es ist okay, hier deinen Namen zu nennen. Das waren Zeiten, war, das war, der war natürlich da, mit dem habe ich auch John Woo Filme auf VHS geguckt und überspielt,
ja,
in der,
ja,
Zeit,
wo
viele noch keinen John Woo kannten, bestimmt auch mal eine Folge. Also fühle dich gegrüßt, 40.000 Jahre nicht gesehen. Ja, gerade völlig vergessen. Bad 3, eine Widmung. Sehr cool. Ja, hatte ich tatsächlich vergessen. Ja, und dieser Son Goku, der sucht jetzt halt, andersrum. Also eines Tages trifft Son Goku auf Bulma, ne, ein Mädchen kommt aus der Stadt, technisch sehr versiertes Mädchen, weil die hat ein Dragon Ball Radar gefunden und die hat überhaupt das Geheimnis der Dragon Balls entschlüsselt. Ne? Es ist nicht so, wir sind hier nicht in One Piece, wo die ganze Welt sucht diesen einen Schatz, sondern das ist ein Geheimnis. Das Geheimnis der Dragon Balls, das kennen erstmal, wenn diese Reihe beginnt, nicht so viele Leute. Und darunter ist halt Bulma und wir sollten auch erzählen, Son Goku hat natürlich einen dieser Dragon Balls von seinem Großvater bekommen und an so einer Schnur um den Hals hängen und trägt ihn halt ständig als Kette bei sich. Und so begegnet sich dann natürlich irgendwann Bulma und Son Goku, weil sie hat ja diesen Radar, mit dem sie die Dragon Balls aufspüren kann, will die halt alle finden. Und Son Goku will ja natürlich verständlicherweise seinen Dragon Ball nicht geben, aber beschließt dann halt, sie einfach zu begleiten. Also nimmt dieses Abenteuer da seinen Lauf. Da werden wir noch andere wichtige Figuren am Anfang kennenlernen. Es gibt so einen Wüstenbanditen, so einen Räuber, Yamchu und Pool, eine Art Katze, die mit dem rumhängt. Es gibt einen bösartigen Prinz Pilar, je nachdem. Und die haben natürlich alle den Wunsch, ja, mit diesen Dragon Balls. Also der Yamchu, der belauscht dann da, der kennt das Geheimnis eigentlich nicht, will die da überfallen. Son Goku ist, wie gesagt, sehr stark. Deswegen klappt es dann auch nicht. Der belauscht dann aber da halt auch so ein Gespräch und kriegt es dann halt auch mit, ne? Und dann will der halt der Stärkste und Tollste und so weiter werden. Ja, wie gesagt, es kann einem ja, man kann, wenn man es schafft, diese 7 Dragon Balls zu finden und den Shenlong zu rufen, kannst du dir einfach irgendwas wünschen. Also es ist natürlich
das
auch,
stimmt. Irgendwas. Und irgendwas. Was ist denn Bulmas Motivation? Also, weißt du das noch? Weißt
Boyfriend.
Vielleicht.
Natürlich.
Ja, genau. Sie will einen süßen Kerl finden für sich. Also, man könnte das natürlich jetzt positiv betrachten. Sie tut es für die Liebe. Liebe.
Eben, was heißt, man könnte es positiv betrachten? Hallo, sie zieht los, um für die Liebe natürlich. Sich da einsetzen.
Braucht man da 7 also, Kugeln? Wir wissen es nicht,
ja,
genau.
Manche
wir
Leute scheitern genau. Da ihr ganzes Leben dran. Also hier dringt schon wieder Kritik auf. Ja, da,
nein, man muss natürlich auch festhalten, dass Bulma selber, ich glaube, an sich sollte sie vielleicht unbedingt keine Probleme haben, jemanden kennenzulernen, aber aus irgendwelchen Gründen, die nicht näher benannt werden. Ich weiß nicht, ob ihre Charakterzüge manchmal dann zu krass sind oder so.
Ach so, ja, aber kann man natürlich, ja, also, Son Goku ist sexuell auch nicht aufgeklärt worden.
Ja,
also Son Goku ist, wie gesagt, ein ungewöhnlicher Junge mit einem Affenschwanz.
Der
ist am Anfang 12
Jahre
alt. Der hat keine Ahnung vom städtischen Leben und Boyfriend. Und solche Sachen hat er noch nie gehört. Also da prallen auch zwei Welten aufeinander. Das sehr witzig ist am Anfang natürlich. Ja, genau. Das sollte man auch dazu sagen. Ja, keine Angst. Also Son Goku wird nicht Bulmas Boyfriend. Son Goku heiratet natürlich, wie wir alle wissen, Chi-Chi. Ja, um nochmal, jetzt versuche ich ein zweites Mal auf das Tattoo in meinem Arm. Ja, so viel
ja,
Spoiler muss erlaubt sein. Ihr wisst ja gar nicht, wer Chi-Chi ist. Ne? Aber Chi-Chi ist dann, irgendwann wird Son Goku Chi-Chi heiraten und deswegen habe ich ja auch hier ich habe quasi Son Goku auf dem Unterarm und meine Frau hat an der gleichen Stelle Chi-Chi. Das ist sozusagen unser Partner-Tattoo. Man sieht's nicht, ja, wir können auch einzeln weiterleben, weil niemand wird erkennen, dass es eins ist. Aber wenn man es dann halt nebeneinander hält, ergibt's doch irgendwo doppelt.
Gibt's irgendwo Sinn, ja?
Ja, und wir wollen jetzt auch gar nicht die ganze Geschichte natürlich nacherzählen und spoilern, aber so ein paar Dinge, die einfach zu den wichtigen Elementen von Dragon Ball dazugehören, die wollen wir hier natürlich noch schildern. Nämlich auf dieser Suche nach Son Goku auf der Suche nach den Dragon Balls begegnet sie einer ganz wichtigen Figur, die auch beinahe mein Tattoo geworden wäre. Ja, wenn meine Frau da nicht gesagt hätte, wollen wir nicht vielleicht doch lieber so. Ja, und das ist natürlich der Herr der Schildkröten, der unter dem Namen Mutu Roshi bekannt.
Ich finde, Props nochmal an deine Frau, dass du da dich nicht auf diese Abwege.
Fantastischer Charakter, Mutu Roshi. Ja. Lass da nichts drauf geben. Dann gibt es noch das Schweinchen Oolong, auch ganz wichtige Figur. Und den Ritterteufel. Na gut, jetzt spoilern wir das doch, weil dessen Tochter ist Chi-Chi. Ja, der auch tatsächlich da auch schon, also ganz früh gibt's dann dieses Hochzeitsversprechen. Ja. So ein Goku ist halt auch so ein ehrlicher, aufrechter, ja, ganz, guter, optimistischer Junge. Das ist so ein bisschen eine Parallele, die ich zum Beispiel auch zu One Piece gesehen habe.
Ich dachte, zu dir willst du jetzt sagen.
Mir leider nicht. Ne. Ich hätte gerne, man sollte sich immer was davon abschneiden. Aber mir ist es aufgefallen, dass das auch so diese Grundhaltung von Monkey D. Ruffy in One Piece ist. Ne. Es ist egal, wie schlimm die Umstände sind, egal, was passiert, selbst wenn du von deiner besten Freundin verraten wirst, haben diese Figuren immer die Fähigkeit, das alles irgendwie so optimistisch und positiv und vorwärtsgewandt zu betrachten. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Geheimnis mit des Erfolges ist. Ja, also das ist der Son Goku, also irgendeine Idee gibt's immer. Ne? Also im späteren, würde ich nicht vorstellen können, wie aussichtslos manche dieser Kämpfe später sein werden, und es wird trotzdem immer eine Lösung gefunden. Weil, um es mal ein bisschen über die Struktur klar zu machen, Kritiker würden jetzt sagen, ja, da ist so ein Goku trifft halt auf einen starken Feind, dann haut er ihn um, dann kommt ein noch stärkerer Feind, dann haut er ihn um, dann kommt ein noch stärkerer Feind, dann haut er ihn um, und so geht es über 42 Bände. Ja.
Manchmal haut er ihn nicht gleich um, dann muss er stärker werden.
Genau, ja. Man muss ja dann wieder weggehen, trainieren, und dann haut er ihn erst um. Oder andere spektakuläre Dinge tun, ne? Aus anderen Welten zurückfinden, was auch immer. Später wird es wirklich hindernisreich. Aber im Prinzip geht es immer darum, den nächststärkeren Feind zu besiegen. Aber daraus ist wirklich, es ist eine Geschichte mit so viel Kreativität und Witz, wo auch natürlich diese so klassischen Sachen, die man halt so kennt, ne, um mal eins zu schildern. Also der Mutu Roshi, der Herr der Schildkröten, der schickt Son Goku dann zum Beispiel zu einem Teil des Trainings auf den Quittenturm, weil er einst auch auf dem Quittenturm war, ein wahnsinnig hoher Turm, auf dem Meister Quitte lebt. Und auch schon diese Höhe des Turms ist halt einfach, das ist alles dieses überbordende, übertreibende Comic-Motiv. Ne? Wie lange Son Goku braucht, um diesen Quittenturm da nach oben zu rennen. Es ist wirklich ein sehr sehr hoher Turm. Und das ist quasi, wenn er das geschafft hat, dann ist oben Meister Quitte, so ein Katzenwesen. Und der hat halt so ein magisches Wasser. Und von dem, Son Goku muss einfach nur an diese Flasche gelangen, um von diesem magischen Wasser zu trinken, um mal stärker zu werden. Aber man muss die halt auch erstmal bekommen, weil der Meister Quitte ist sehr schnell. Und Son Goku braucht 3 ganze Tage, um an diese Flasche zu gelangen. Und man denkt schon so, what the fuck, wie das? 3 Tage, das ist richtig lange. Und als er dann dieses Wasser hat, ist aber Meister Quitte tatsächlich ziemlich beeindruckt, weil Mutu Roshi, sein Meister, hat 3 Jahre gebraucht, um an dieses Wasser zu kommen. Das sind dann diese kleinen Sachen, die ich halt so cool finde, diese Übertreibung. Und natürlich, um auch diese Brücke zu schlagen, also der eine Mini-Spoiler, Achtung, hört weg, wenn ihr es nicht wissen will, das sei erlaubt, um quasi auch so ein bisschen die Erzählweise halt hier zu schildern. Es ist natürlich kein magisches Wasser. Ne? Die Reise auf den Turm und der Kampf gegen Meister Quitte selbst ist schon das Training. Ja? Son Goku, all diese Dinge werden da natürlich wirklich im coolsten Maße durchexerziert. Also Son Goku ist auch hier die Figur, die mit viel zu schweren Gewichten an den Füßen trainiert sozusagen, um dann im entscheidenden Kampf, wenn er die Gewichte abnimmt, wahnsinnig hoch springen kann. Ja, ist ja klar. Ja. So mache ich
und
das
sowas,
übrigens auch. Ich habe
sowas findet man dann vielleicht auch bei Blue Eye Samurai dann auch wieder. Ne? Also so solche Trainingsmethoden und Elemente. Ja.
Das Ganze übrigens, um das auch nochmal, weil sonst jemand sagt, was, wie können wir das weglassen? Das, was Akira Toriyama da macht mit dieser Reise von Son Goku und so, das hat er sich natürlich nicht, also das heißt ausgedacht, das basiert auf einer ganz bekannten Romanreihe, die Reise nach Westen.
Ja, und er hat es ja dann auch selber auch noch mit anderen Ideen und Sachen von Dr. Slum oder so aufgepeppt. Ja. Ne? Es gibt so kleine Kapseln, die man durch die Gegend werfen kann.
Warte ganz kurz, genau, Entschuldigung, weil ich kurz nachgucken musste. Also genau, die Reise nach Westen von Wu Chengyan, ein ganz wichtiger chinesischer Roman, ja, der zu den vier klassischen Romanen der chinesischen Literatur bezieht. Ja, und da wird halt dieses Reisen mit Volkssagen, Legenden, Themen, Buddhismus, Daoismus, Mönche, halt all das, ne, wird quasi in diesen ganz wichtigen chinesischen Roman, also im 16. Jahrhundert, in der Ming-Dynastie wurde das schon geschrieben. Ja, also ganz altes Ding auch. Wo auch diese Motive natürlich, Affenkönig und Elemente, Wasser, Feuer, Holz, Erde, Metall und so weiter, alles halt schon drin vorkommen. Und das ist die Vorlage. Also das ist das, woran sich lose Akira Toriyama orientiert, als er anfängt, Dragon Ball zu arbeiten.
Und das ist vielleicht ja auch so ein bisschen das Interessante, da bin ich jetzt nicht so sehr in die Tiefe gegangen, aber das ist mir auch so ein bisschen klar geworden jetzt und als ich mir die Sachen hier auch angeguckt habe, beim Manga zeichnen oder kreieren, ne? Es geht ja hier wirklich, dass er natürlich die Geschichte entwickelt, was die Charaktere letztendlich auch sagen und tun und aber das natürlich auch zeichnet, die ganze Sache. Ne?
Also,
die Sachen sind halt immer oft halt schwarz-weiß, ne? Was sicherlich auch der Sache geschuldet ist, dass das einfach auch passieren muss, sicherlich auch in einer gewissen Geschwindigkeit passieren muss. Ne? Es wird also sehr wenig bei Mangas werden Innenseiten koloriert, also meistens ist es nur das Cover. Es gibt da einige wenige Ausnahmen, aber so ist es auch möglich, dass das mehr oder weniger eine Person umsetzen kann. Ich vermute, es hat sich vielleicht jetzt auch ein bisschen weiterentwickelt, aber wenn wir jetzt so erst Comics aus dem amerikanischen Raum schauen oder so, na, da gibt es ja Leute, die nur das Cover zeichnen, die innen einfach die Strichführung machen, die es kolorieren, die nochmal schattieren, die Textboxen füllen, die das Story overall machen. Also da ist ja ein Team an der Entstehung beteiligt. Hier oftmals ist es wirklich dann nur die eine Person.
Aber das ist auch das Tolle. Das ist so ein bisschen wie das französische Autorenkino oder so. Das ist ja das Coole. Das ist halt wirklich die Geschichte von Akira Toriyama und das finde ich tatsächlich mit das Interessante daran.
Ja, auf jeden Fall. Aber das auch nochmal für so ein Bewusstsein zu schaffen, ne, hier, das fand ich auch ganz interessant. Irgendwo in diesen Büchern wird dann nochmal so ein Auszug quasi, wo er Fanbriefe beantwortet hat, natürlich nur japanische und da wurden dann einige ins Deutsche übersetzt und da hat ein Fan gesagt, ach, warum können denn nicht mehr Seiten produziert werden? Na, in dieser Zusammenfassung sind ja quasi so Unterkapitel, also Proband sind es auch immer Unterkapitel letztendlich und Toriyama schreibt dann 15 Seiten, das ist sein Tagespensum, was er quasi zeichnet und umsetzt und wenn er mal gut drauf ist, schafft er vielleicht auch 19 Seiten am Tag zu erstellen, wow. aber eigentlich würde er lieber so gerne 13 Seiten umsetzen.
Ich finde das auch
also
schon
das mal so als so ein
so
ich
geil
das enorm, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall.
Wir haben,
und deswegen sind auch die Stile, die Zeichenführung, die Strichführung auch da der quasi einen großen Meister gehabt. Der diese Art, wenn man sich das anguckt, wird viel vermittelt, gerade in diesen Kampfszenen und den Sachen, wie die Geschwindigkeit vermittelt wird, durch halt die Strichführung und die Sachen so. Und natürlich muss man dann auch effizient zeichnen. Ne? Gewisse Dinge sind dann vielleicht nicht ganz so detailliert oder halt aber durch wenig Striche werden halt Charaktere geschaffen, ne? Die dann ikonisch sich entwickeln, ne? Die einfach auf ein, zwei Blicke erkennt man dann diese Charaktere. Charaktere, auch weil auch ein bisschen der Form geschuldet, gar nicht so viel Zeit auch da ist, um zu detailliert zu werden.
Ein ganz wichtiges Element aus der Dragon Ball Welt haben wir noch nicht geschildert, das ist aber ein wiederkehrendes Element und sehr, sehr, sehr wichtig sind die Kampfturniere. Also Son Goku ist natürlich auch nicht der einzige Kämpfer in dieser Welt. Ich habe schon gedacht, es ist ein sehr kampflastiges Szenario und es gibt einige Leute aus den unterschiedlichsten Gründen, die von sich behaupten, der Stärkste zu sein, der Stärkste werden zu wollen und. Und es gibt auch immer so ein ganz großes Kampfturnier. Gerade am Anfang wird natürlich, wenn Son Goku da bei Mutenroshi, dem Herrn der Schildkröten, anfängt zu trainieren, ja, es geht natürlich um die Teilnahme an seinem ersten dieser großen Kampfturniere. Ja, und das ist tatsächlich auch so banal es ist, also so eine Turnierstruktur, ja, davon lasse ich mich einfach begeistern.
Ja,
also
das ist interessant,
ist ein
oder?
Ganz
ja.
Ding. Also selbst wenn ich mal ganz kurz den Exkurs zu Van Damme-Filmen zu schlagen, die ich inzwischen alle bescheuert finde heutzutage, außer die beiden, ja, Bloodsport und dann noch das cheesy Remake von Bloodsport, wenn man so will, The Quest oder wie es heißt, ja, diese zweite Turnierfilm. Ich sag das jetzt mal so ketzerisch, ne? Ich stehe einfach auf diese Turnierstruktur. Ich finde es total spannend und cool. Und das hat mich auch schon von Anfang an in Dragon Ball geflasht.
Ja, also das kommt gut drin vor. Wie gesagt, ich bin ja jetzt erst ein Drittel durch diese Original 42. Da kriegt man quasi zwei Turniere mit. Und also das ist wirklich schön umgesetzt. Man findet da kreative Ideen und Sachen und ist sich irgendwie natürlich schon in gewisser Weise immer so ein bisschen sicher, wie es dann vielleicht schon ausgeht, aber auch generell so, ne? Also im Sinne von, ich meine jetzt auch ganz platt gesagt, Son Goku wird natürlich irgendwie seinen Weg finden. Das ist natürlich klar, ne? Also auch über die Serie hinweg so, ne? Dass der jetzt einfach in Band 3 den Löffel aufgibt und das war's. Das passiert auf jeden Fall nicht, aber mit anderen Dingen kann natürlich da gespielt werden. Und es gibt ja immer noch den Drachen im Hintergrund. Mit diesem einen Wunsch kann man natürlich extrem viel Sachen anstellen, so, ne? Das ist natürlich auch ein Story-Element, was einfach viele Möglichkeiten offen hält. Wir hatten ja am Anfang, habe ich schon gesagt, dass die dieses Jahr quasi wahrscheinlich im Herbst die neue Anime-Serie rauskommt und dass da irgendjemand, wo man noch nicht genau weiß, sich halt wünscht, dass diese ganzen Charaktere, die halt schon gealtert sind, dann wieder jung werden und so wie so ein Setback ist. Und mit dem Altern, das ist quasi auch sehr schön, weil in dieser Reihe die Charaktere ja auch wirklich altern. Und das ist insofern ganz schön, dass man natürlich, wenn man
heiraten
mit denen auch mitunter erwachsen wird. Mhm. Also im Grunde in deinem Fall ist es so, sozusagen so ein kleines Stück mit passiert. Genau, die Charaktere sind gealtert, du bist mitgealtert. Und man findet auch schon, finde ich, in diesen ersten Bänden auch eine Entwicklung innerhalb statt, während sozusagen am Anfang vielleicht auch so gewisse Humoraspekte, die sicherlich auch der Zeit geschuldet sind von Akira, merkt man auch weiterführend, wenn man die dann in den Animationsserien und sowas sieht. Das schleicht sich dann immer ein bisschen aus und zeigt natürlich auch, wie wir uns als Gesellschaft, denke ich, da auch weiterentwickeln, andere Themen wichtiger sind oder unwichtiger oder nicht mehr so okay wie damals. Ja, vielleicht.
Warte, bevor wir zu dem Fazit sagen, kommen, genau, waren wir noch gar nicht so ein bisschen, also ich habe viel erzählt, dass für mich der Manga ist natürlich prägend, aber es gab dann schon auch die Zeit, wo der Anime wichtig war.
Auf Pro7 oder so.
Das war auch die Zivi-Zeit, die haben wir vorhin schon gesprochen, das hat sich übrigens, habe ich dir erzählt, es hat sich einer meiner alten Zivis, hat sich auf die Folge tatsächlich gemeldet.
Wegen
den Magic-Karten.
Ja, natürlich. Sehr schön.
Das hat sich jemand angesprochen gefühlt. Super lustig. Und
er hat immer noch deinen Black Lotus, den er sich nur mal ausgeliehen hat.
Ja, genau. Hey, ich krieg noch meinen Black Lotus zurück übrigens. Und da war Dragon Ball auch. Also in jeder Mittagspause, ne, da sind wir dann auch ins Wohnheim und haben dann quasi wahrscheinlich während dem Magic spielen oder auf jeden Fall, da war auch Dragon Ball, der Anime, extrem wichtig und haben da immer dann ein paar Folgen geguckt. Und das ist schon, ich liebe den auch total, aber der streckt halt auch, ne, weil er weiß, der Anime weiß sehr früh, dass er nur diese 42 Wände hat. Denke ich schon so, selbst reime ich mir das zusammen. Und man muss diesen Content halt strecken. Und es gibt dann teilweise schon auch in Dragon Ball, also gibt ganze Bände, die nur aus einem Kampf bestehen. Und Dragon Ball hat dann schon ein bisschen die Tendenz, das vor allem im Anime zu übertreiben. Der Kampf von Son Goku gegen Freezer, der erste Kampf ist der, wahrscheinlich inzwischen der Rekord längst gebrochen, aber er war damals der längste in der Anime-Geschichte. Der hat 4 Stunden gedauert. Ja, natürlich verteilt auf mehrere Episoden, aber das musst du dir mal vor Augen führen. 4 verdammte Stunden kämpfen die wirklich. Das sind 4 Folgen, ja, oder 8 Folgen. Ich weiß es nicht mehr.
Es muss mehr sein. Ich glaube, die waren nicht eine Stunde, die Folgen.
Das kann doch nicht wahr sein. Also, versteht ihr, so lange, ich habe jetzt Erinnerung, dass es sich über Folgen, erstreckt. Aber jetzt, wo ich das hier aus diesem,
das war wahrscheinlich eine ganze Staffel.
Ich kann 4 Stunden, das kann nicht wahr sein. Wahrscheinlich wurde der in voller Länge bei uns nie ausgestrahlt. Und auch, was viele überraschen wird, ne, wir reden hier kampflastig und Son Goku kämpft immer gegen noch stärkere und noch bessere Feinde. Aber Son Goku wird in dieser gesamten Serie 42 Bände exakt 2 Leute töten und mehr nicht.
Genau, es ist an der Stelle gar nicht so gory, blutig. Nee. Ne? Wie gesagt, auch hier wieder, das ist auch der Zeichenstil ist gar nicht so detailliert dafür, ne? Was an sich auch fein ist, aber vielleicht wird mal irgendwer mit dem Schwert zerteilt und es ist quasi ein cleaner Schritt in Richtung Abgrund und so. Aber ja. Ja, was ich zu der Sache ziemlich spannend auch fand mit der ganzen Animationsgeschichte, natürlich leider tragisch, ne? Aber der gute Akira, der hat seinen Lifetime Achievement Award bei den Anime Awards 2024 quasi bekommen. Dafür hatte, das ist sozusagen auch sein letztes Interview, was er gegeben hat, was er dafür aufgezeichnet hat. Ich glaube, es ist so, er hat die, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat er die Verleihung gar nicht mehr mitbekommen. Oh. Aber er hat natürlich dieses Statement schon aufgezeichnet gehabt, weil da schon klar war, ihm wurde das schon mitgeteilt im Dezember 2023 und jetzt, glaube ich, erst dann im März oder so, jetzt gerade oder irgendwie in diesem Zeitraum, ist dieses Festival halt. Da sagt er auch so ein bisschen schüchtern, zurückhaltend, vielleicht so klischeebehaftet, wie so asiatische Charaktere manchmal so sind, ihm ist es fast schon so unangenehm, weil er Anime gar nicht so toll fand. Lange Zeit lang war das für ihn irgendwie gar nicht so sein Genre und irgendwie hat er sich damit nie so richtig wohl gefühlt und jetzt kriegt er hier sozusagen so ein Lifetime Achievement Award, hat aber dann an Stellen auch immer wieder da quasi Anschluss gefunden und war auch sehr quasi bei dieser jetzt quasi dann von ihm mitgewirkten letzten Serie auch dann doch stärker beteiligt, als er vielleicht so vorher wollte, aber ja, also er ist da mehr im Manga eigentlich zu Hause und Anime war irgendwie nicht so richtig seins. Also, aber hat es dann später doch zu schätzen gelernt, aber es hat eine Weile wohl gebraucht.
Ja. Es gibt eine Menge Animes, es gibt eine Menge Anime-Serien und wie gesagt, die strecken teilweise das Original-Comic in fast unerträgliche Länge. Also das ist wirklich, ich empfehle immer noch die beste Form, um Dragon Ball selbst zu erleben, halte ich immer noch diese Original 42 Bände des Original-Mangas, die einfach zu lesen. Auch da sind manche Kämpfe schon lang, aber halt einfach nicht in dieser ganz, ganz, ganz epischen Breite, wie es später wird. Mich hat Dragon Ball tatsächlich halt, wie eingangs schon gesagt, mehr geprägt als jeder andere Manga der Geschichte. Wie gesagt, bis hin zum Tattoo auf dem Arm, das haben nicht viele Franchises bei mir geschafft. Und deswegen ist es einfach, hat diesen ganz großen hohen Stellenwert. Trotzdem gibt's natürlich auch Stimmen, die Sachen in Dragon Ball kritisieren, ja. Also es gibt natürlich, sollte man im heutigen Blickwinkel auch mal sagen, es gibt keinen einzigen weiblichen Super Saiyajin. Greifen wir ein bisschen vorne weg. Wir müssen jetzt auch gar nicht genau erklären für Leute, die es noch lesen wollen, was ein Super Saiyajin ist, ne. Es wird halt irgendwann, wird natürlich immer neuere und stärkere Formen und so weiter entdeckt, ne. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr starke Kämpfer-Daseinsform. Und da gibt's halt einfach keine Frauen, ne. Akira Toriyama selber hat, scheint aber da gar nicht, also, jetzt irgendwie Haltung oder zu gehabt haben, sondern er hat wohl sich damit auch mal das versucht und hat da einfach erstens irgendwie gar keinen Look gefunden, wie er die hätte darstellen können. Und seine Sorge war auch, dass er einfach quasi dann halt wie männliche Figuren zeichnet und halt einfach nur behauptet, es seien dann halt weibliche Super Saiyajin. Und hat es deswegen irgendwie einfach so ja, wer sich damit halt auch nicht wohlgefühlt hat, wie er das darstellen soll, ist einfach halt gar nicht gemacht.
Ja, also das, ich denke ja auch, deswegen meinte ich ja auch, betrachtet in seiner Zeit, wann diese Werke letztendlich auch entstanden sind, war das Bewusstsein manchmal an vielen Stellen ja auch noch nicht so weit wie jetzt, ne? Also die wirklich, Frauen sind da sehr unterrepräsentiert und haben oft so Nebenrollen, ne? Und das sind, die kann man wahrscheinlich, sind das irgendwie 5 weibliche Charaktere in diesem ganzen Universum.
Bulma ist doch wirklich, ist eine Intelligente, die hat diesen Dragon Ball Radar erfunden. Also, ja, ich weiß.
Ja, aber eine intelligente Frau kann jetzt ja nicht repräsentativ sein.
Nee, aber es gibt ja wahrscheinlich noch andere. Ja, es gibt,
ja 5 wahrscheinlich, die Relevanz haben, ja, klar, und dann verheiratet werden.
Guck dir da mal
und,
Herr der Ringe an. Ja?
Ich will ja auch nicht sagen, dass es im Vergleich zu anderen Werken da jetzt besser oder schlechter dasteht. Ich meine nur, man merkt dem, ich sozusagen, der jetzt das erste Mal jetzt dann 2024 Kontakt hatte, habe so gerade so in den Anfängen für mich festgestellt, was ich aber auch positiv festgestellt habe, dass ich da so drauf reagiere, wenn es dann doch so sexuell übergriffige Sachen und Dinge waren, dass ich mich daran gestoßen habe. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich das zu deiner Zeit gelesen hätte ich das gar nicht so wahrgenommen.
Ich weiß total, was du meinst. Also Animes, Mangas haben schon generell natürlich, also da gibt es natürlich eine große Tradition auch im
Dass Dragon Ball noch recht harmlos, muss man auch festhalten,
muss man auch sagen,
zu seiner Zeit.
Das, was wir jetzt hier anfangen, in Anführungszeichen zu kritisieren, da ist tatsächlich, das ist, auch wenn es da Stellen gibt, die heute befremdlich wirken mögen. Dragon Ball tatsächlich noch vergleichsweise harmlos und immer so, es ist immer so augenzwinkernd und so erzählen. Aber natürlich, es gibt Sachen, die, weiß nicht, die fanden Leute vielleicht damals nicht witzig, heute schon gar nicht, ne, wenn er das erste Mal seine Schüler da ausschickt, der Schildkröten, da möchte er halt schöne Mädchen haben. Ne? Er möchte dann irgendwie, der Olong bringt ihm dann ein Pornoheftchen und so Sachen. Und so kommt auch, landet ja auch eine der weiblichen Figuren in diesem Team, ne? Weil die halt einfach
quasi entführt wird. Einfach gekidnappt wird, genau.
Die hat zum Glück die hat halt noch so eine eigene Dark-Twist-Geschichte, wenn man so will. Die ist halt auch ein bisschen crazy, die Frau. Ja, also die hat so 2 Gesichter. Die verwandelt sich auch teilweise in so eine Verrückte. Aber da ist natürlich schon, ne, da werden einfach Frauen gekidnappt. Ne? Es gibt in der im Anime, glaube ich, gibt auf einem der Turniere auch eine berühmte Stelle, der Mutenroshi, ich hoffe, ich krieg's jetzt, das ist wirklich aus der Erinnerung jetzt ein bisschen zusammengebastelt. Ich habe das jetzt nicht im Artikel hier vor mir liegen. Der Mutenroshi kriegt halt auch dann Nasenbluten. Wenn der dann so Bubis zu sehen kriegt oder so, dann spritzt er vor Freude das Blut aus der Nase. Das ist auch so ein Motiv. Ne?
Ja. Da gibt es so eine Kampfszene, wo er
zum Unsichtbaren
gegen jemand unsichtbar.
Ja, ganz fantastisch, genau.
Und dann wird es ausgenutzt.
Da kämpfen sie gegen Unsichtbaren, auch Mini-Spoiler, und dann ist die Lösung sozusagen, dass eine der weiblichen Figuren dem Herrn der Schildkröten halt ihre nackten Brüste zeigt, woraufhin ihm ja dann in einem Schwall Blut aus der Nase spritzt, das Blut auf den Unsichtbaren, wodurch der unsichtbare Gegner sichtbar wird und jetzt endlich von Son Goku besiegt werden kann. Hervorragend. Also
man kann vielleicht an der Stelle festhalten, dass das da mitunter unserer Zeit voraus war oder einfach die gleichen Probleme und Themen immer noch anspricht, weil das bleibt an sich auch nicht unkommentiert. Es gibt immer wieder Stimmen, zum Beispiel da die eine weiße Schildkröte, die natürlich sagt, was bist du für ein Lustmold, Mutenroshi, und das kann ja nicht sein,
auch in der
und auch
Welt
andere. Genau. Aber man sieht halt hier auch wieder quasi diese Machtposition, die er letztendlich da ja hat, weil er einer der größten Kämpfer letztendlich ist und da möchte man vielleicht trainiert werden und sowas, ne, dass man dem dann doch seinen Willen zulässt und vielleicht dann doch wieder positiv betrachtet für Mutenroshi, obwohl er natürlich so mächtig ist, gehen sie jetzt nicht so weit, dass da irgendwelche, jetzt mal ganz übertrieben, Vergewaltigungen oder Sachen, seine Macht Aufzwingung nutzt er nicht aus. Er kriegt meistens auf die Mütze, aber er ist trotzdem natürlich sehr übergriffig. Ne? Wird dafür meistens direkt bestraft mit irgendwie was, aber diese Charakterzüge.
Kleines Puff-Puff läuft es hier nicht hinaus. Ne? Was hat es denn damit auf sich? Puff-Puff.
Ja, man man lernt dann natürlich auch, wenn man sich in diesem Anime-Manga-Bereich bewegt, ganz viele japanische, asiatische, könnte fast schon sagen, Fachbegriffe in vielen Bereichen. Ja. Ne? Ja, und sure. Dieses Puff-Puff oder so, ja. Ich glaube, im Englisch, im Deutschen wurde das auch nur als Puff-Puff irgendwie übersetzt und gar nicht weiter kommentiert in dem Sinne.
Natürlich nicht.
Ja, natürlich nicht. Ja, beschreibt so ein bisschen so eine Sexualform oder Liebhaber, ne? Dass man quasi zwischen seinen Brüsten was zusammendrückt oder man seinen Kopf da gerne zwischen den Brüsten schaukeln möchte und das dann zusammengedrückt wird und so eine Sache. Also,
das wird da ein bisschen im Humoristischen, ne? So durchexerziert. Bulma, also dieses entführte crazy Mädchen, das dann ab da ja auch zum Team gehört, ne? Es geht, ist ja nicht so, dass die dann einfach wieder nach Hause geht. Die ist ja dann da und die läuft schon auch oft als Bunny. Also es ist so ein bisschen auch ihr Look, so ein bisschen Bunny Girl, Bulma, gibt auch alternative Cover und Backgrounds und so weiter. Da ist, also wer da wahnsinnig empfindlich ist, das muss man sich einfach bewusst machen, dass da halt im Manga-Anime, da gibt es da oft so ein bisschen Dinge, die haben wahrscheinlich schon immer ein bisschen anders gewirkt und jetzt sind da schon Elemente, die wirken halt teilweise wie so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich möchte da Dragon Ball trotzdem irgendwie irgendwo in Schutz nehmen. Ich finde, da gibt's Probleme, große Probleme, große Abgründe in diesen Genres und es ist auch nicht alles okay, was Dragon Ball tut, nach heutigen Maßstäben geurteilt schon gar nicht. Aber es ist, wie wir schon gesagt haben, vergleichsweise harmlos. Ne? Es wird auch in dieser Welt, wird Son Goku als, es wird thematisiert, ne? Son Goku, also dass Muten Roshi, der große Kampfkünstler quasi, eigentlich ein alter Lustmolch ist, dessen ist sich die Welt bewusst und es ist eben nicht, dass wir, genau, also es gibt da wirklich viel, viel problematischere Mangas, Animes, ja, wo ganz andere Stereotype bis hin zu Rape-Fantasy und so weiter durchexerziert werden. Das ist hier, passiert hier gar nicht. Ne? Also das ist, hat immer so ein wirklich ein sehr, also Family, also es ist ja wie japanisches Anime von der Gewalt und dem Sexuellen hält sich das total zurück für die Verhältnisse, die das Genre eben sonst so hat. Und da ist es einfach trotzdem, es gibt Menschen, stören sich an sowas, ich kann das total nachvollziehen. Wie gesagt, ich war kurz davor, mir den Herrn der Schildkröten, vielleicht mache ich es auch immer noch, gerade weil mein Umfeld empfindlich darauf reagiert ist, kitzelt mich eigentlich. Ne? Einfach hier am besten auch mit Bulma beim Puff-Puff spielen. Ich glaube, da muss noch ein Tattoo kommen.
Ja, Bulma hat es ja auch nicht gemerkt, dass sie keine Unterwäsche mehr anhatte und hat ja, Bulma muss man ja auch festhalten, ist auch quasi die Frau, die auch gerne ihre Sexualität ausnutzt, um Dinge zu erreichen, weil die männliche Fraktion da mitunter darauf reagiert, was sehr auch fein ist. Aber ich auch bei mir kurz noch bei den Frauen oder vielleicht in Anführungszeichen den wenigen Frauen, die drin vorkommen, sind sie, was ich dann da positiv betrachtet sehe, trotzdem vom Zeichenstil nicht so übertrieben, wie man das sonst bei anderen Körperproportionen so kennt, im Japanischen oder im Asiatischen, wo, keine Ahnung, das Hinterteil übertrieben groß ist oder die Brüste übertrieben groß sind. Das, diese Sachen, wie du schon gesagt hast, eher so Disney-familienfreundlich oder diesen Stil hat er auch nicht. Also ich finde auch, dass da die Körperproportionen, entweder sind sie ganz klein, niedlich, kluffige Wesen oder sonst normal proportionierte Menschen, ist sicherlich schon auch damals besser gewesen, damit aufzuwachsen und nicht das Gefühl zu haben, man muss irgendwie Oberweite, keine Ahnung, 8D oder so haben als Frau.
Ja, aber ein bisschen, also es war jetzt genug an erlaubter Kritik.
Ja.
Am größten, tollsten und schönsten Manga der Geschichte der Menschheit.
Was soll ich sagen? Ich bin ja mit Akira und Ghost in the Shell eher so sozialisiert worden zu Anime. Und aber da hat es ja immer schon so sozialkritische, wirtschaftskritische Themen
gefühlt. Aber du, also beim ersten...
Du hast mit deinen Balls gespielt.
Mit meinen Balls, mit meinen 7 Dragon Balls. Ja. Du bist aber schon auch weit genug, dass das erste Mal Shenlong gerufen wurde. Jetzt. Ja, genau, weil wir waren jetzt hier, also wir haben es eingangs ein bisschen gestriffen. Ja. Schaltet einfach ab, wenn ihr genug habt. Es war eine Freude. Wir spoilern jetzt noch ganz, ganz kurz diesen super lustigen Gag beim ersten Erscheinen von Shenlong. Also wer das nicht hören will, für den soll es das jetzt schon gewesen sein. Macht's gut. Allen anderen sagen wir gleich nochmal Tschüss. Ne? Aber was passiert denn?
Ja, auf jeden Fall.
Was passiert denn im dramatischen Moment, wenn es, also wirklich, es ist halt auch so ein Moment, ne? Also der Drache wird gerufen, der Prinz Pila, der Bösewicht, es ist drohen halt auch, was ist, wenn jetzt der falsche Mensch sich die falsche Sache wünscht? Also es muss natürlich auch der auf Weltuntergang jeden Fall verhindert, ja, werden. Genau. Es bleibt keine, ja, Zeit für eine Diskussion, was jetzt der vernünftigste oder beste Wunsch wäre, sondern es muss gehandelt werden und zwar jetzt.
Und das an der Stelle muss man festhalten, irgendwie wurde nicht implementiert, dass vielleicht derjenige als Letzter, der die 7 Dragon Balls berührt, auch nur der Einzige ist, der seinen Wunsch äußern kann. Nein, in diesem Moment, wenn der Drache erscheint und quasi bereit ist, seinen Wunsch wahrzunehmen, kann jeder in Zwischenruf. Ja, und wir haben ja schon den Charakter Oolong angesprochen, das ist quasi so ein kleines Schweinchen. Und Oolong und Pool, die sind so Gestaltwandler, ne? Die können in jede Form sich bringen. Und auch Oolong, einer seiner größten Wünsche ist es irgendwie, sexy Mädels abzukriegen. Und er hat auch so ein bisschen so einen Unterwäsche-Fetisch. Ja, deswegen wünscht er sich einen Damenslip.
Eine
und dann kommt so ganz schön, also das kann, auch wenn es natürlich gezeichnet ist, sieht man richtig, wie das so federhaft das Höschen nach unten
gleitet. Das ist aber super, ja, lustig. Also wer das nicht, ja, lustig findet, das finde ich auch wirklich absolut unproblematisch und einfach zum Schreien komisch.
Ja, auf jeden
Fall. Ist so ein
alles
Moment
fein,
da, ja, ich wünsche mir der Stärkste zu werden, die Weltherrschaft, ja, und dann springt Oolong da ein Schild. Eine und Unterhose, auch in so einem riesigen Panel natürlich, ne? Weil das einfach ein geiler
Moment
ist.
Was auch richtig, richtig geil ist, da musste ich noch mal viel mehr abfeiern, in irgendeiner dieser, in diesen 13 Bänden, keine Ahnung, es ist auch, gibt auch immer so Zwischenseiten. Wir haben ja gesagt, mal wird mehr oder weniger gezeichnet und so Sachen, dann werden quasi da einfach mal so, ja, einfach Sachen noch gezeichnet, einfach Bilder, Charaktere, alternatives Artwork. Und da gibt es eine Szene, da sitzt unser besagter Drache in so einem Diner und ihm gegenüber sitzt ein Drachenkollege. Und die erzählen sich so Geschichten und dann haut er quasi so raus, ja, und was, das Absurdeste, was sich jemals bei mir einer gewünscht hat, war halt ein Höschen.
das ist natürlich, ja, der Witz dann schon zur Legende geworden und dann versucht man den gleichen, ja, Witz nochmal zu ernten. Irgendwo, ja, aber ja, das sind schon so Momente, die, glaube ich, Dragon Ball Fans geprägt haben. Und die auch irgendwie, ich finde, es ist halt auch erfrischend, dass es diesen Humor da irgendwo gibt. Aber ja.
Hast du denn mal Unterwäsche auf deinem Kopf getragen?
Ich war noch nicht, das ist eine gute Cosplay-Idee. Ich werde darüber nachdenken, ja, einfach mal als Oolong im entscheidenden Moment dann mit Höschen.
Mit Schweinsmaske
auf der
Stirn, und Höschen.
Da quasi aktiv zu werden. Ja, gefällt mir ganz gut. Ja, aber auch das, jetzt haben wir doch ein bisschen noch am Ende auch hier, ne? Das gibt, man kann es von zwei Seiten betrachten. Ich betrachte das mit der rosa roten Brille von der einen. Und ich weiß ja genau hier, auf welchen, ne? Wie hieß es da?
Die sozialkritischen.
Manche Dinge sind schlecht gealtert, ja. Da sage ich manche Hörerwünsche. Oder die zugehörigen Hörer. Die sind vielleicht auch schlecht gealtert.
Ach ja, ich finde es schön, dass wir uns da immer mal diesen Gesamtspektrum versuchen zu nähern und den Weg zu finden. Und
ja, das war jetzt halt auch möglichst spoilerfrei. Wir haben ein bisschen, ganz, ganz wenig gespoilert, aber man könnte natürlich auch noch mal eine Folge machen und über all diese aufregenden Momente, die es in der Dragon Ball-Historie, wir haben natürlich tausende von Figuren aus Gründen nicht erwähnt, um euch den Spaß nicht zu nehmen. Ich kann es immer noch empfehlen. Ich habe meinen Sohn dazu gebracht. Ich habe jetzt Alex. Ich bin gespannt. Das werden wir in irgendeinem Podcast mal nachreichen, ob Alex jetzt quasi Podcast-Aufnahme abgeschlossen hier endet sein Konsum,
ja,
der Bände, oder
ich
wird
vermute,
er die 42 durchreißen?
Ach, ich vermute fast, ja, aber
was,
das ist was, nicht der Sache geschuldet.
Oder was denn jetzt? Was von beiden?
Naja, ich vermute fast, dass die Recherchephase damit auch beendet
Waschlapp
ist. Aber das liegt einfach daran, dass während du das in deiner Zivi-Jugendzeit, wo Zeit irgendwie noch gefühlt mehr da war und nochmal Millionen Dinge weniger einen abgelenkt haben, bin ich ja jetzt quasi eher daran, die drei Sonnen zum Beispiel zu lesen, was jetzt auch nicht wenige Seiten sind und so. Und das schaffe ich dann einfach.
Dein Leben besteht nur noch aus Recherche für Ende Geek, alles Geek. Das ist natürlich auch so. Möchtest du das hören? Ja. Das ist auch ein gutes Schlusswort. Wir machen jetzt auch den Sack zu. Du packst dir noch ein paar Comics ein, den nächsten Band von der Trisolaris-Trilogie. Und dann soll es tatsächlich schon gewesen sein. Es fällt mir schwer, von Dragon Ball einfach jetzt aus den Zug abfahren zu lassen. Wir kehren bestimmt, ich weiß es nicht. Es wirklich, also mich hat es wahnsinnig geprägt. Es ist mein Lieblingsmanga, sehe ich jetzt zum dritten Mal in dieser Folge. Aber das soll es jetzt
ich
auch
Ich wollte gerade sagen. Ja.
Ist es ist alles Ende fein. Geht alles gut für dich.
Essen. Bis dahin, ja, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Kommentiert gern, schickt uns Folgenwünsche, wenn ihr welche habt. Am besten über Instagram, Jan Kronauer at Instagram oder natürlich auch EndeGeek, AllesGeek at Instagram. Da erreicht ihr uns am besten. Alex hat ja nur diesen Berlin-Con-Kanal und weigert sich einen zweiten zu machen. Da müssen wir auch nochmal extra drüber sprechen, ob das nicht irgendwann. Aber wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, uns zu erreichen. Instagram ist fast, das ist auf jeden Fall, da gucken wir öfter rein als in manche anderen sozialen Netzwerke. Es hat mir wieder riesigen Spaß gemacht. Danke euch allen da draußen, die uns schon hören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.